Zumindest eine Frau. Passt eigentlich ganz gut zu Jakobs Leben auch, würde ich sagen. Den wir ja schon seit einigen Wochen, Sonntagen betrachten. Bevor wir fortfahren in 1. Mose 31, 17 bis 44, vielleicht ein paar Gedanken noch als Einleitung über Jakob in der Schule Gottes. Jakob war ja vielleicht der unter den Patriarchen, mit dem Gott vielleicht am meisten Mühe hatte. Er hatte viel Zeit gebraucht, bis er die Gnade Gottes wenigstens einigermaßen verstand, bis er endlich dahin kam, sich wirklich auf Gottes Wege einzulassen, wirklich Gott zu vertrauen, ein Ja zu finden zu seinen Wegen mit ihm. Wie viel unnötige Wege war er wohl gegangen? Wie viel Mühsal, wie viel Plage hat er auf sich geladen? Aufgrund seines so lange ungebrochenen Eigenwillens. Was hätte er sich alles sparen können? Seit jenem eigentlich unnötigen Gelübde in Bethel im Anschluss an die wunderbare und bedingungslose Verheißung Gottes in 1. Mose 28, 13 bis 15 waren ja nun etwa 20 Jahre vergangen. Es waren auch Jahre des Schweigens Gottes gewesen in seinem Leben. Aber Gott hatte in all den Jahren dennoch unsichtbar im Hintergrund Regie geführt. Diese 20 Jahre waren jetzt zu Ende, etwa mit Kapitel 31. Die Söhne Labans, hatten wir zuletzt gehört, die waren voller Eifersucht und Neid wegen Jakobs Reichtum. 1. Mose 31 am Anfang, 1 und 2. An dieser Stelle scheint es, war ein Punkt erreicht, wo Gott ja so ein Stück weit den Druck herausnahm, habe ich so einen Eindruck. Vielleicht hätte Jakob diesen Druck nicht mehr weiter standhalten können. Eventuell wäre ihm die Kraft ausgegangen. Vielleicht musste auch Jakob erst so ein Stück weit ans Ende seines Ichs, ans Ende seiner Kraft, ans Ende seiner Möglichkeiten kommen, eine Voraussetzung dafür, dass Gott sich wieder in seinem Leben offenbaren konnte. Und es ist für mich eigentlich gerade auch dieses Kapitel 31 äußerst mutmachend, wenn wir sehen, wie Gott sich hier zu Jakob stellte, wie er auch eingegriffen hatte. Nach langem Schweigen redete Gott jetzt wieder, Vers 3, und zeigte ihm den Weg, den er gehen sollte. Ja, Gott zeigte auch in diesem Vers 3, dass er bedingungslos für Jakob ist. Und auch wenn Gott Böses zuließ, das haben wir auch heute Morgen in der Einleitung gehört, Psalm 34, Schwierigkeiten zuließ, große Schwierigkeiten zuließ, so verhinderte er doch, dass Jakob Schaden nahm. Verse 7 bis 12 können wir es nachlesen. Oder wir denken daran, ich muss sowieso an der Stelle vielleicht auch mehr Bibelstellen nur nennen, statt sie zu zitieren. Wir kennen ja alle Römer 8, 28, das ging mir auch vorhin schon bei der Einleitung durch den Kopf. Wir wissen, dass alle Dinge denen, die Gott lieben, zum Besten mitwirken. Also auch letztlich Böses, auch letztlich Schwierigkeiten, Widerwärtigkeiten, wie sie im Psalm 34 geschildert werden. Und Gott, das können wir wirklich mit Fug und Recht sagen, verwandelte sogar Böses in Gutes, Betrug in Reichtum, so ähnlich wie wir es auch bei Josef finden. Das wurde auch, glaube ich, letzten Sonntag, glaube ich, zitiert. Da heißt in 1. Mose 50, Vers 20, gegenüber seinen Brüdern sagt das Josef: Ihr zwar hattet Böses wider mich im Sinne, Gott aber hatte im Sinne, es gut zu machen, auf dass er täte, wie es an diesem Tage ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also Gott macht's letztlich gut. Und Gott offenbarte dem Jakob auch in diesen Versen 7 bis 12, dass er die ganze Zeit gegenwärtig war, dass er über ihn gewacht hatte, alles gelenkt hatte, sagt er am Ende von Vers 12, ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Und das werden wir auch wieder in dem heutigen Predigttext sehen, aufs Neue. Für dieses Mal habe ich mir vorgenommen, eigentlich den Bibeltext, weil er sehr lang ist, abschnittsweise zu lesen. Das Thema, als Thema können wir vielleicht nehmen, das souveräne Handeln Gottes gibt den Ausschlag, trotz Jakob. Vielleicht zur Gliederung des Textes, den ihr alle in der Hand habt. Wir haben als erstes die Flucht Jakobs und eine Bewertung dieser Flucht. Dann diese Verfolgungsjagd Labans. Dann die Anklagen Labans, dann die Antworten von Jakob auf diese Anklagen. Dann zum Schluss diese Gegenklage Jakobs und die Reaktion Labans darauf. Wir haben vielleicht drei Hauptanwendungen in diesem gesamten Text. Ich habe da jeweils die Bibelstellen auch dazu angegeben, da jeweils die Verbindung auch zu dem für der Gliederung. Als erstes tiefes Vertrauen und eine intakte Beziehung zu Gott lässt keinen Raum für Angst. Zweitens, Geheimnisse in deiner Ehe können sehr negative Folgen haben. Und drittens, sei ein treuer Arbeiter und ein guter Hirte. Also ich halte es immer wieder für sinnvoll, muss ich sagen, dass wir mitschreiben, auch wenn ich jetzt vielleicht auch nur einzelne Bibelstellen, statt sie zu zitieren, nur nennen kann. Also ich bin auch bereit, jedem das Skript zuzuschicken, wer das will. Das kann ich auch machen, kein Problem. Muss ich bei mir melden. Wir kommen zum ersten Punkt, die Flucht Jakobs und ihre Bewertung. Wie können wir diese Flucht Jakobs sehen? Ich lese die Verse von Vers 17 bis 21. Da machte Jakob sich auf und hob seine Kinder und seine Frauen auf die Kamele und führte all sein Vieh und all seine Habe weg, die er erworben hatte. Das Vieh seines Eigentums, das er erworben hatte in Paddan Aram, um zu seinem Vater Isaak zu kommen in das Land Kanaan. Und Laban war gegangen, um seine Schafe zu scheren, und Rachel stahl die Teraphim, die ihr Vater hatte. Und Jakob hinterging Laban, den Aramäer, indem er ihm nicht mitteilte, dass er fliehen wollte. Und er floh, er und alles, was er hatte, und er machte sich auf und setzte über den Strom und richtete sein Angesicht zum Gebirge Gilead. Eines steht fest, Jakob handelte in Bezug auf sein Weggehen von Laban im Einklang mit Gottes Verheißung und Gottes Führung. 1. Mose 28 nochmal, 13 bis 15, die Verheißung und Gottes Führung in den Versen 3 des Kapitels hier und 13b. Da sagt ihm Gott letztendlich, dass er gehen soll, zurück in das Land seiner Väter. Und es war gut und auch im Sinne Gottes, dass er sich unverzüglich aufmachte, um Paddan Aram zu verlassen und es nicht auf die lange Bank schob. Aber er hätte, jetzt kommt ein Aber, er hätte seinen Entschluss zum Weggang von Laban dem deutlich mitteilen sollen. Er hätte ihn nicht hintergehen dürfen. Und für uns gilt auch, also bei denen, die Gott gehören, gilt bei Gottes Kindern, es sollte keine Heimlichkeiten oder Undurchsichtigkeiten geben, auch nicht gegenüber Ungläubigen, weil das einfach einen Schatten hinterlässt, ein schlechtes Zeugnis ist. Außerdem, wenn ich jemanden täusche, dann ist das Sünde. Also die Trennung als solche war in Ordnung, nicht aber die Art und Weise, wie sie vollzogen wurde, weil es im Unglauben geschah. Die Angst vor Laban trieb Jakob zu Heimlichkeit und Eile. Hätte Jakob auf die Verheißung Gottes und auf die Führung Gottes vertraut, wirklich vertraut, dann hätte er das nicht nötig gehabt, dann hätte er Laban über seine Absichten zumindest informiert. Und wenn selbst Laban wieder angefangen hätte, wie er es oft getan hatte, zu handeln oder sich geweigert hätte, ihn ziehen zu lassen, Gott hätte mit Sicherheit einen Weg gefunden für Jakob. Also wir sehen aber insgesamt, was diese Flucht angeht, dieses Weggehen von Laban an dem Beispiel Jakobs, manchmal ist eine entschiedene Trennung oder Absonderung vom Bösen unumgänglich, auch bei uns Gläubigen heute. Ich will da nicht mehr drüber sagen, was die Anwendung betrifft. Mike, wenigstens hätte das letzte Mal einiges drüber gesagt, wie wir das zu sehen haben. Wir kommen zu der Verfolgungsjagd. Ich lese den Text ab Vers 22. Und am dritten Tag wurde Laban berichtet, dass Jakob geflohen sei. Und er nahm seine Brüder mit sich und jagte ihm 7 Tagereisen nach und holte ihn ein auf dem Gebirge Gilead. Und Gott kam zu Laban, dem Aramäer, in einem Traum der Nacht und sprach zu ihm, hüte dich, dass du mit Jakob weder Gutes noch Böses redest. Gemeint ist, Laban sollte ihm bloß nicht unfreundlich begegnen oder ihm gar Böses tun. Das ist damit gemeint. Also Jakob war aus Paddan Aram geflohen. Dabei hatte er den Fluss überquert, den Euphrat, und hatte seine Flucht, seinen Weg in Richtung Gilead fortgesetzt. Nach circa 9 Tagesreisen hatte er das Gebirge Gilead dann erreicht, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das liegt im Westen von Jordanien, nördlich vom Toten Meer, also eine ganz schön lange Strecke. 9 Tage lang. Wir hatten ja schon in der vorletzten Predigt von Martin über 1. Mose 30, 25 bis 43 gehört, wenn in der damaligen Zeit im Orient eine Frau nach der Eheschließung zum Mann zog, dann wurde alles, also Menschen und aller Besitz dieser Sippe oder diesem Haus zugerechnet oder umgekehrt, was seltener war. In dem Fall von Jakob haben wir das Letztere. Jakob war in das Haus Labans gezogen. Und deswegen sah sich Laban als der Eigentümer von allem, also von Menschen, von Vieh, von Hausrat. Laban spricht immer wieder von diesem Punkt als von meine Töchter, meine Söhne, meine Herde und oder alles ist mein. Da kommen wir noch hin, Verse 26 bis 28 und dann am Ende an in Vers 43. Ob das Motiv für das Nachjagen Labans hinter Jakob her jetzt der Diebstahl dieser Hausgötzen war oder einfach, weil er sich hintergangen fühlte oder sich was überhaupt sich beraubt fühlte, wahrscheinlich beides ist naheliegend. Also es scheint auf jeden Fall so, als ob Laban in einer gewissen Verbissenheit hinter Jakob her war. Laban sah sich in jedem Fall hintergangen und bestohlen. Es ist erstaunlich überhaupt, dass Laban den schwerfälligen Zug, der musste eigentlich schwerfällig gewesen sein, weil er bestand ja aus Knechten, aus Frauen, aus Kindern, aus Tieren, allerlei Habe, Gepäck. Er hat diesen Zug erst nach 7 Tagereisen eingeholt. Wahrscheinlich, also war, ja, er hat es erst gehört, da war schon Jakob schon 2 Tage unterwegs und dann hat er ihn nach 7 weiteren Tagereisen eingeholt. Also erstaunlich eigentlich. Aber wahrscheinlich war Jakob so von Angst getrieben und von Eile getrieben, die haben also ein wahrscheinlich ziemliches Tempo vorgelegt. Trotzdem, dass dieser Zug eigentlich schwerfällig hätte sein müssen. Jetzt wird Laban aufgehalten von Gott in seiner Verbissenheit und Bosheit. Also wenn Gott ihn, der ihm hier begegnet in einem Traum, Vers 24. Also wenn Gott ihm hier nicht begegnet wäre, in den Weg getreten wäre, es wäre wahrscheinlich zu einem ziemlich ernsten und heftigen Streit oder Zusammenstoß gekommen. Also wir können davon ausgehen, dass Laban offensichtlich eine gewisse Furcht vor Gott hatte. Und er hatte das auch schon früher erkannt, in 1. Mose 30, 27 bis 28, dass Gott wirklich mit Jakob sein musste. Anders konnte er sich viele Dinge nicht erklären. Vielleicht hatte der Respekt Labans vor Gott eine gewisse Ähnlichkeit auch mit der Furcht der Völker Kanaans, die wir im Buch Josua beschrieben finden, wo die Kundschafter zu der Hure Rahab kommen. Da heißt es in Vers Josua Kapitel 2, Vers 10 und 11 von der Rahab: Denn wir haben gehört, dass der Herr die Wasser des Schilfmeers vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter getan habt, die jenseits des Jordan waren, Sihon und Og, die ihr verbannt habt. Jetzt kommt was Interessantes. Und wir hörten es, und unser Herz zerschmolz, und es blieb kein Mut mehr vor euch bei irgendeinem Menschen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott im Himmel oben und auf der Erde unten. Können wir uns das vorstellen, dass das Herz zerschmolz, die waren nicht fähig, noch irgendwas zu tun, auch irgendeine Gegenwehr zu leisten. Und das können wir uns auch hier vielleicht ein Stück weit vorstellen, wie Gott dem Laban hier im Traum begegnet hatte und was das für eine Furcht in ihm wahrscheinlich ausgelöst hat. Also Gottes Rettung auch für uns, Gottes Rettung in einer Verfolgungssituation, die kann genauso aussehen wie hier in diesem Fall, dass er einschreitet und die Lage befriedet, dann meistens so, dass es der Peiniger oder der Verfolger kaum erkennt oder überhaupt nicht erkennt, dass Gott hier eine Schranke gesetzt hat. Doch wir wissen aus der Geschichte der Gemeinde Jesu in Bezug auf Verfolgung bis heute, da ist es oft genug so gelaufen, dass Kinder Gottes größte Schmerzen erdulden mussten bis in den Tod. Und dabei bestand die Rettung Gottes darin, dass er den verfolgenden, leidenden und sterbenden Gläubigen allergrößte Kraft und allergrößten Frieden gab. Ich habe es schon mehr erwähnt, ich habe dieses Buch gelesen, es gibt es vielleicht gar nicht mehr, wird nicht mehr aufgelegt, von der Täuferbewegung aus dem Mittelalter. Da werden solche Zeugnisse, ich würde fast sagen, am laufenden Meter berichtet. Also wenn etwa jemand von uns unter anderen Menschen zu leiden hat, das möchte ich auch sagen, wir haben ja keine direkte Verfolgung hier, noch nicht zumindest in diesem Land. Also manche erleben das aber schon. Also Verfolgung, möchte ich mal sagen, abgeschwächter Form, wo wir wirklich unter Bedrängnis sind, wo wir wirklich gehasst werden, wo wir wirklich gemieden werden. Und es fällt manchmal schwer, ich habe das auch erleben müssen, von Nachbarn oder Arbeitskollegen, dann sollten wir uns wirklich verschiedener Tatsachen mal bewusst werden, was auch hier aus diesen Bibeltexten heraus redet. Gott setzt das Maß des Leidens und der Prüfung und er gibt auch die Kraft dazu, die Kraft zum Aushalten. 1. Korinther 10, 13. Und Gott sieht alles, habe ich schon zitiert, Vers 12. Ich habe alles gesehen, was Laban dir tut. Oder 2. Mose 3, Vers 7, was das Volk Israel in Ägypten betraf. Das Geschrei oder das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört. Und denn ich kenne seine Schmerzen. Das führt zum nächsten. Der Herr leidet mit, weil wir ja Glieder von ihm sind. Apostelgeschichte 9, Vers 4. Oder Sacharja 2, Vers 8. Wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Und Gott tröstet in Bedrängnis. 2. Korinther 1, 3 und 4. Und Gott wird die eines Tages richten, die Seinen geplagt, gepeinigt und zu Tode gebracht haben. Und nicht zuletzt Das sollte uns eigentlich auch klar sein, dass es normal ist. Wir sollten uns nicht wundern, wenn wir als Kinder Gottes leiden müssen. Grundsätzlich wird es uns so ergehen wie unserem geliebten Herrn. So wie er leiden musste, Trübsale erdulden musste, verfolgt wurde, so wird es auch den Seinen ergehen. Johannes 15, 18 bis 21. Wir kommen zum nächsten Punkt. Die Anklagen Labans ab Vers 25. Und Laban erreichte Jakob und Jakob hatte sein Zelt auf dem Gebirge aufgeschlagen und Laban schlug es auf mit seinen Brüdern auf dem Gebirge Gilead. Und Laban sprach zu Jakob, was hast du getan, dass du mich hintergangen und meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Warum bist du heimlich geflohen und hast mich hintergangen und hast es mir nicht mitgeteilt? Ich hätte dich ja begleitet mit Freude und mit Gesängen und mit Tamburin und mit Laute. Und du hast mir nicht erlaubt, meine Söhne und meine Töchter zu küssen? Nun, du hast töricht gehandelt. Es wäre in der Macht meiner Hand, euch Böses zu tun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, hüte dich, mit Jakob Gutes oder Böses zu reden. Und nun, da du einmal weggegangen bist, weil du dich so sehr nach dem Haus deines Vaters sehntest, warum hast du meine Götter gestohlen? Es scheint so, dass Gott aus dem brüllenden Löwen ein zahmes Kätzchen gemacht hat und so kommt jetzt Laban auch zu Jakob nur mit Anklagen. Die erste Anklage, Laban sprach davon, dass Jakob ihn hintergangen, also getäuscht hätte. Er dachte wohl, dass er seine beiden Töchter Rachel und Lea gegen ihren Willen verschleppt hätte. Vers 26, was hast du getan, dass du mich hintergangen hast, dass du meine Töchter wie Kriegsgefangene weggeführt hast? Das war ja überhaupt nicht der Fall. Das haben wir das letzte Mal gehört. In Vers 14 und bis 16, die beiden Lea und Rachel hatten eingewilligt in den Weg Jakobs, weg von ihrem Vater. Und obwohl Laban so ein Trickser und Betrüger und Geschäftemacher war, hat er doch noch immer scheins normale Vater- oder Opa-Gefühle. Wie gerne hätte er sich wenigstens von seinen Töchtern und Enkeln verabschiedet. Doch die Aussage, die jetzt kommt in Vers 27, ich hätte dich ja begleitet mit Freude und Gesängen und Tamburin und mit Laute. Also ich meine, das war wohl ein wenig übertrieben. Das passte so überhaupt nicht zum Wesen Labans. Und auch der Vers 29 zeigt seine vorherige, böse, eigentliche Absicht, bevor ihm Gott in den Weg trat. Es wäre in der Macht meiner Hand, euch Böses zu tun. Aber der Gott eures Vaters hat gestern Nacht zu mir geredet und gesagt, hüte dich. Also er konnte sich aber dieses nicht verkneifen. Er musste hier noch ein bisschen mal zeigen, dass er eigentlich Macht über Jakob gehabt hätte und ihm hätte Böses tun können, zumindest. Er wollte vielleicht damit sagen, Jakob, du hast unwahrscheinlich großes Glück gehabt, dass Gott sich zwischen dich und mich gestellt hat. Aber die Aussage zeigt auch seinen wahren inneren Zustand. Wir können davon ausgehen, dass es wahrscheinlich sehr in ihm kochte. Aber wie gesagt, Gott hatte ihm unsichtbare Fesseln angelegt. Die zweite Anklage Labans, in der zweiten Anklage Labans, Vers 30, äußert er noch Verständnis dafür, wenn Jakob wegen der Sehnsucht nach seinem Vaterhaus weggegangen wäre. Aber es war ihm was abhanden gekommen, was bei ihm scheinbar sehr großen Wert hatte. Damit war ihm ja die Verbindung zur unsichtbaren Welt abhanden gekommen. Also da hörte jetzt das Verständnis Labans auf. Also für ihn war es auch nur zu logisch, Der Verlust dieser Hausgötzen musste in Verbindung stehen mit dieser hastigen Flucht Jakobs. Jakob antwortet ihm jetzt auf die erste Anklage. In Vers 31, da antwortete Jakob und sprach zu Laban, weil ich mich fürchtete, denn ich sagte mir, du könntest mir deine Tochter entreißen. Ja, also in Vers 31 antwortet Jakob, wie gesagt, nicht auf die letzte Anklage, sondern auf die vorhergehende, also die erste Anklage. Weil ich mich fürchtete. Das war die Begründung Jakobs vor Laban für seine hastige Flucht. Er hatte Angst vor Laban, nicht nur, dass ihm seine Töchter entrissen würden, also Laban ihm seine Töchter entreißen würde, seine Frauen, sondern er traute ihm sogar zu, dass er ihn hätte völlig leer ausgehen lassen. Wir kommen noch drauf in Vers 42, da sagt er das. Die Angst Jakobs, ich wiederhole mich vielleicht ein bisschen jetzt, ist eigentlich nicht zu verstehen nach allem, was Gott ihm an Verheißungen gegeben hatte. Denken wir nur an diese total bedingungslose Verheißung in 1. Mose 28 am Ende oder in 13 bis 15 oder an die erneuerten Verheißungen und Zusagen Gottes in Versen 7 bis 12 in diesem Kapitel. Gott hatte ja Jakob so reich gemacht, mit Frauen, mit Kindern, mit Viehherden gesegnet. Wie sollte Gott jetzt zulassen, dass ihm das alles wieder entrissen würde und er dann leer nach seinem Vaterhaus zurückziehen sollte? Und nochmal, ich bin überzeugt, Jakob hätte auch nicht heimlich weggehen müssen. Er hätte dem Laban das wirklich offen mitteilen können. Und wie gesagt, wenn Laban sich geweigert hätte, dann hätte Gott, wie gesagt, mit Sicherheit eine Lösung gefunden. Denken wir daran, was dem Pharao geschah, als er das Volk Israel ziehen lassen sollte und sich geweigert hat. Gott zwang ihn durch Gerichtsschläge dazu. Jakob hat sich in seinem Leben wohl sehr viel geängstigt, weil er Gott und seinen Zusagen nicht völlig vertraute, doch seine Angst war meistens völlig umsonst. Und sie verleitete Jakob immer wieder dazu, vorschnell eigene Wege zu gehen. Gott wandte zwar immer wieder alles zum Guten, aber die eigenen Wege brachten Jakob auch immer wieder große und unnötige Schmerzen. Und ich denke, wir sind nicht besser. Unglaube und in der Folge Angst und eigensinnige, falsche Wege zeigen sich auch leider immer wieder in unserem Leben. Manches Schwere könnte auch uns erspart bleiben. Wir sollten daraus lernen. Wir kommen zur zweiten Antwort oder Antwort auf die zweite Anklage Labans ab Vers 32. Bei wem du deine Götter findest, der soll nicht leben. Erforsche vor unseren Brüdern, was bei mir ist, und nimm es dir. Jakob aber wusste nicht, dass Rachel sie gestohlen hatte. Und Laban ging in das Zelt Jakobs und in das Zelt Leas und in das Zelt der beiden Mägde und fand nichts. Und er ging aus dem Zelt Leas und kam in das Zelt Rachels. Rachel aber hatte die Teraphim genommen und hatte sie und sie in den Kamelsattel gelegt und sich darauf gesetzt. Und Laban durchtastete das ganze Zelt und fand nichts. Und sie sprach zu ihrem Vater, mein Herr, möge nicht zürnen, dass ich nicht vor dir aufstehen kann. Denn es ergeht mir nach der Weise der Frauen. Und er durchsuchte alles und fand die Teraphim nicht. Da wurde Jakob zornig und stritt mit Laban. Und Laban antwortete und sprach zu Laban, Jakob antwortete und sprach zu Laban, was ist mein Vergehen, was meine Sünde, dass du mir hitzig nachgesetzt bist? Da du all mein Gerät durchtastet hast, was hast du gefunden von allem Gerät deines Hauses? Lege es hierher vor meine Brüder und deine Brüder und sie sollen zwischen uns beiden entscheiden. Als das Geheimnis Rachel hatte ein Geheimnis, komme ich noch später nochmal drauf. Warum ein Geheimnis? Also dieses Geheimnis Rachels brachte Jakob in Bedrängnis. Und wiederum sehen wir auch eine ganze Reihe von negativen Folgen, die das hatte. In der Antwort Jakobs auf die zweite Anklage Labans, wo es um die gestohlenen Hausgötzen ging, schwang seine feste Überzeugung mit, dass bei ihm und den Seinen alles sauber war, dass sich niemand etwas zu Schulden hatte kommen lassen. Bei wem du die Götter, deine Götter findest, der soll nicht leben. Das war sicher eine sehr vorschnelle, unüberlegte Aussage. Jakob hatte ja sich genau entgegen dem Rat, zum Beispiel aus Jakobus 1,19 verhalten. Jakob hätte erst einmal wohl überlegen sollen. Jakobus 1,19 heißt es, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Also selbst in einer Diskussion, wenn sie von der Gegenseite hitzig geführt wird, sollte man versuchen, besonnen und kontrolliert zu sein. Dann läuft man weniger Gefahr, selbst in Rage zu geraten oder außer Kontrolle zu kommen. Und im Zorn tut ein Mensch, was vor Gott nicht recht ist. Außerdem können dabei Worte fallen, die man später sehr bereut, die man auch nur sehr schwer rückgängig und vergessen machen kann. Hat jeder bestimmt schon erlebt. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass Jakob schon aufgrund der Verfolgung und der Konfrontation mit Laban sehr in Rage war. Und auch diese gewagte Aussage in Vers 32 war ein Ergebnis davon. Ich sage mal was in Bezug auf uns. Wenn man noch im Glauben jung ist, oder ich möchte fast sagen, im Glauben noch ziemlich grün ist, denkt man jetzt vielleicht, wie kann der nur, wie konnte der sich nur hinreißen lassen? Oder wenn wir irgendwas miterleben, wo vielleicht Geschwister aneinander geraten sind, wie können die das nur tun? Aber wenn wir weiter fortgeschritten im Glauben sind, wenn wir ein bisschen reifer geworden sind, dann haben wir uns auch meistens sehr viel mehr kennengelernt, was wirklich in uns steckt. Und wir wissen sehr genau, wir neigen sehr schnell, vor allen Dingen Männer, dazu, zornig zu werden und unbesonnen zu reden. Der Jakob ahnte also nicht, dass Rachel ein Geheimnis vor ihm hatte und so an den Hausgötzen ihres Vaters hing, sodass sie regelrecht zu dem Diebstahl hingerissen wurde. Die konnte nicht anders. Die hatte magnetische Finger an der Stelle. Wir lesen ab Vers 33, wie Laban sämtliche Zelte durchsucht und nichts fand. Zuletzt kam er in das Zelt Rachels, in die Enge getrieben, nahm sie die gestohlenen Hausgötzen, legte sie in die Kamelsattel, setzte sich darauf und mit einem Vorwand, der letztlich Betrug war, hat sie es erreicht, dass ihr Vater Laban nichts fand. Also die ganze Angelegenheit zeigt auch einmal mehr, oft baut eine Sünde auf die andere auf oder auf die vorige auf oder aus einer Sünde folgt die nächste. Bei Rachel fing es damit an, dass sie letztlich Götzendienst getan hat oder im Götzendienst verfallen war. Und dann kam es zu dem Diebstahl und dann zu allem anderen. Das sollte uns Warnung sein. Und auch hier sehen wir wieder, das Thema Betrug zieht sich durch das ganze Leben Jakobs hindurch. Laban, mit dem er hier hauptsächlich zu tun hatte, war ein Trickser und Betrüger. Und bei ihm hätte sich Jakob wie im Spiegel sehen können. Und auch Rachel war eine Betrügerin. Weil Laban jetzt nichts gefunden hatte, war jetzt Jakob noch mehr angesäuert. Er sah sich jetzt erst recht zu Unrecht verdächtigt. Und jetzt ging er zum Gegenangriff über. Offensichtlich wollte er erreichen, dass Laban seine Anschuldigungen öffentlich zurücknahm. Verse 36, 37. lege es hierher, also wenn du was findest, lege es hierher von meine Brüder und deine Brüder, und sie sollen zwischen uns beiden entscheiden oder rechten. Also aus dieser Sache mit den gestohlenen Hausgötzen können wir bezüglich unserer Ehebeziehung etliches lernen. Der Schwerpunkt bei Rachel als Jakobs Ehefrau war die Unterordnung unter ihren Mann. Und Jakobs Hauptaugenmerk lag auf seiner Liebe und Fürsorge für seine Frauen. Und sie sollten bei ihm Geborgenheit finden. Sie hatten auch einen guten Anfang darin genommen, das zeigt sich ja auch, wo ich schon erwähnt habe, in ihrem Einssein mit ihm in den Versen 14 bis 16, wo es darum ging, dass sie sich entschlossen, jetzt von Laban wegzugehen. Sie waren da völlig eins mit Jakob und vertrauten ihm auch, denke ich. Sie stellten sich praktisch völlig auf die Seite Jakobs. Also da war kein Zwang, dass er sie weggeführt hätte wie Kriegsgefangene. Doch schon bald danach verließ Rachel diese Position. Sie hatte ein Geheimnis. Sie hatte anscheinend eine tiefe Bindung zu diesen nichtigen Hausgötzen ihres Vaters. Und das war ihr eigentliches Problem. Und deswegen ließ sie sich auch zum Diebstahl verleiten. Ihr fehlte wirkliche Gottesfurcht. Und sie hatte auch diese ungöttliche Bindung vor Jakob geheim gehalten. Vielleicht war es auch ein Stück mangelnde Liebe und Barmherzigkeit bei Jakob. Vielleicht auch ein Mangel an Selbstbeherrschung. Vielleicht hat er hier und da Härte und Zorn zum Ausdruck gebracht. Das finden wir ja manchmal bei uns Männern. Ich sage das nochmal, da sind wir schon viel mehr geneigt dahin, zu Härte, zu Zorn. Und deswegen hat sie sich vielleicht ihm nicht geoffenbart. Wir Männer sind da besonders gefordert, da unsere Frauen, das sollte uns mal bewusst werden, grundsätzlich körperlich schwächer sind und oder gefühlsmäßig sensibler und auch verwundbarer sind. Das sollten wir beachten. Da gibt es einen Vers, 1. Petrus 3, Vers 7, da steht, ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen, also bei den Frauen, bei deiner Frau, wohne bei deiner Frau nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen die Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Also auch da nochmal, wenn wir dem entgegenhandeln, könnte es sein, dass unsere Gebete verhindert werden. Also ich sage das nochmal, wir sollten uns das bewusst machen, dass Frauen körperlich schwächer sind und auch gefühlsmäßig verwundbarer sind. Und daraus sollten wir auch bezüglich unserer Ehen lernen. Dieselben Schwerpunkte wie bei Jakob und Rachel finden wir auch bei uns, sollten bei uns gefunden werden, in unseren Ehebeziehungen. Epheser 5, 22, ihr Weiber seid unterwürfig euren eigenen Männern als dem Herrn. Und Vers 25, ihr Männer, liebet eure Weiber auf gleich wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Also wir sollen uns aufopfern für unsere Frauen. Und es sollte keine Geheimnisse zwischen uns geben. Ein Geheimnis zwischen Eheleuten ist ein Hindernis, wie eine unsichtbare Wand. Das völlige Vertrautsein und die Harmonie in unserer Ehe kann dadurch empfindlich gestört werden. Besonders wenn wir tiefe und innige Gemeinschaft miteinander haben wollen, dann legen sich solche Dinge oft wie eine dunkle Wolke schwer auf uns. Und manch einer von uns hat das vielleicht schon erlebt, in einer gewissen Ahnung fragt plötzlich der eine den anderen, ist irgendwas? Bedrückt dich was? Und wir wissen dann genau, was los ist. Wir sind schwer getroffen, wenn so eine Frage kommt und wir haben Geheimnisse. Wir sind dann konfrontiert, wissen gar nicht, wie wir aus der Situation rauskommen sollen. Und dann kann es ganz schnell sein, dass wir wieder in neue Sünden fallen, indem wir das verleugnen. Also wenn wir das Geheimnis nicht preisgeben wollen oder auch irgendeine Last, Mühsal oder Sünde oder Sündenveranlagung, vielleicht auch dann deswegen, weil es uns mangelt in unseren Ehen an gegenseitigem, völligem Vertrauen, Liebe und Barmherzigkeit. Je mehr ich meine Sünden erkannt habe, das möchte ich noch sagen, in dem Zusammenhang, und wie viel mir vergeben wurde, desto mehr bin ich auch dann wirklich barmherzig und vergebungsbereit. Wir sollten uns das vor Augen halten, wie viel mir vergeben worden ist. Ich habe kein Recht, unbarmherzig zu sein gegenüber meinem Ehepartner. Also Laban fand nichts, doch vor den Augen Gottes ist alles bloß und aufgedeckt. Kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, auch nicht Götzen, die wir vielleicht noch in unserem Leben dulden oder manche andere Dinge, die wir vielleicht vor unserem Ehepartner verbergen. Und es wäre weit besser, wenn wir diese Dinge ans Licht bringen, auch wenn es schwerfällt. Ich kann nur appellieren daran, an euch alle, wenn da was ist, überwindet euch. Es kann nur zum Segen werden. Wenn wir weiter aufs Verbergen setzen, dann kann unser geistliches Leben empfindlich gestört sein oder gehindert sein. Und es stört auf jeden Fall auch unsere Gemeinschaft in der Ehe und unser Einswerden in der Ehe. Wir kommen zur Gegenklage Jakobs und der Reaktion Labans darauf. Vers 38, 20 Jahre bin ich nun bei dir gewesen, deine Mutterschafe und deine Ziegen haben nicht fehlgeboren. Und die Widder, deine Herde, habe ich nicht gegessen. Das Zerrissene habe ich nicht zu dir gebracht. Ich habe es büßen müssen. Von meiner Hand hast du es gefordert. Mochte es gestohlen sein bei Tag oder gestohlen bei Nacht. Es war mir so, am Tag verzehrte mich die Hitze und der Frost in der Nacht und mein Schlaf floh vor meinen Augen. 20 Jahre bin ich nun in deinem Haus gewesen. Ich habe dir 14 Jahre gedient für deine beiden Töchter und 6 Jahre für deine Herde. Und du hast meinen Lohn 10-mal verändert. Wenn nicht der Gott meines Vaters und der Gott Abrahams und die Furcht Isaaks für mich gewesen wäre, gewiss würdest du mich jetzt leer entlassen haben. Gott hat mein Elend und die Arbeit meiner Hände angesehen und hat gestern Nacht entschieden. Und Laban antwortete und sprach zu Jakob, die Töchter sind meine Töchter und die Söhne sind meine Söhne und die Herde ist meine Herde und alles, was du siehst, ist mein. Aber meinen Töchtern, was könnte ich ihnen heute tun oder ihren Söhnen, die sie geboren haben? Und nun komm, lass uns einen Bund schließen, ich und du, der zum Zeugnis sei zwischen mir und dir. Was Jakob jetzt vorbrachte, war so eine Art Gegenklage. Er sah sich nicht nur als unschuldig in der Sache mit den gestohlenen Hausgötzen, er stellte Laban jetzt seinen treuen Dienst vor Augen und dass er eigentlich ein Recht gehabt hätte auf Gegenleistung. Jakob war ein Hirte, ein vorbildlicher Hirte und ein Vorbild auf den guten Hirten, den Herrn Jesus. Ein Hirte opfert sich auf für seine Herde, auch wenn er selbst dadurch zu leiden hat. Er opfert sich auf für seine Schafe, er sucht das Verirrte und Versprengte, er verbindet das Verwundete oder Kranke, er trägt das Lahme und er führt es zur Herde zurück. Jakob hatte 20 Jahre lang hart im Auftrag Labans gearbeitet. Am Tag verzehrte ihn die Hitze und der Frost des Nachts. Und trotz seines wahrscheinlich äußersten Einsatzes konnte er es nicht verhindern, dass Tiere der Herde zerrissen wurden und einige verloren gingen. Ganz anders unser Herr Jesus, der gute Hirte, der wahre gute Hirte. Er hat sich nicht nur für seine Schafe eingesetzt, er hat sich für sie völlig aufgezehrt. Bevor eines seiner Schafe zerrissen wurde, hat er sich lieber selbst zerreißen lassen, indem er für sie in den Tod ging. Auf dieser Basis konnte er mit Recht sagen, Johannes 10, 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Kein einziger, der sich jemals ihm anvertraut hat, wird auf der Strecke bleiben oder ein Opfer des Teufels werden oder aus seiner Hand gerissen werden können. Das sollte doch allertiefste Freude in meinem und deinem Herzen hervorrufen. Ganz anders dagegen der Teufel, von dem Johannes 10 auch redet. Ein totaler Gegensatz zu dem guten Hirten. Von ihm heißt es prophetisch in Jesaja 14, 9 bis 20, dass auch er ein Volk hat und er setzt alles daran, bis heute, sein Volk zu verderben und hinzumorden, wie es in Vers 20 heißt. Der Mensch soll nicht das ewige Leben sehen, er soll den ewigen Tod finden. Das ist das Ziel des Teufels. Er setzt alles dran. Unseren Herrn Jesus als den guten Hirten sollten auch wir uns wieder neu vor die Augen stellen, als Vorbild. Nicht nur die Ältesten der Gemeinde sind hier gefordert. Nicht sie allein sollen Hirten sein, sondern jeder einzelne von uns ist ein Mithirte, ist hier gefordert. Wir alle stehen als Glieder der Familie Gottes und sowieso innerhalb der Ortsgemeinde in sehr enger Beziehung zueinander. Wir sind Glieder voneinander und sollen Sorge füreinander haben. 1. Korinther 12. Oder wir sollen aufeinander Acht haben. Hebräer 10, 24. Also wir brauchen diese wechselseitige Fürsorge und Ermahnung zur Liebe und zu guten Werken. Und achten wir besonders auf junge, schwache und noch relativ unbefestigte oder unmündige Geschwister oder Kinder. Und hier haben Älteste, Eltern, Kinder und Jugendmitarbeiter eine sehr hohe Verantwortung. Manchmal muss ein Hirte auch mal wehtun oder ein entschiedenes Nein sagen und auch dann auf die Einhaltung dieses Neins achten. Wobei natürlich grundsätzlich sollten wir schon versuchen, unsere Entscheidungen zu erklären mit Argumenten. Aber kleine beziehungsweise unmündige Kinder oder Junggläubige verstehen manche geistliche Argumentation eben noch nicht. Das müssen wir beachten. Deshalb nützt manchmal nichts, da muss ein Nein reichen, wenn derjenige das nicht versteht. Und wenn wir hier versagen, so liefern wir womöglich solche Geschwister oder Kinder dem Verderben aus. Sind wir nicht leichtsinnig und denken, das Risiko ist ja noch ziemlich klein. Oder ist ja alles nicht so schlimm? Ich gebe euch zu bedenken, das Böse fängt meistens ganz klein an. Sieht sehr harmlos aus. Das ist wie bei der Bremse des Autos, die langsam, wenn sie neu gemacht ist, zieht die. Aber die zieht immer weniger, die wird immer schwächer. Und irgendwann kann es passieren, wenn du nicht rechtzeitig die Bremse erneuerst, stehst du plötzlich vor dem Baum. Also die List des Teufels ist hier gewaltig. Er kommt nicht gleich mit einem riesen Schwall an Bösem, sodass wir es merken. Der macht das ganz klein, scheibchenweise und möglichst unmerklich, um uns immer wieder und versucht uns immer tiefer in das Böse hineinzuführen. Das möchte ich einfach zu bedenken geben. Wir kommen zu Vers 42. Hatte ich ja schon gelesen, in einem Sprichwort heißt es, ich wiederhole vielleicht doch nochmal, wenn nicht der Gott meines Vaters Abrahams und so weiter für mich gewesen wäre, gewiss würdest du mich jetzt leer entlassen haben. Undank ist der Welt Lohn. Grundsätzlich ist der Mensch total undankbar und denkt nur an sich und versucht sich noch, vielleicht sogar auf Kosten von anderen, zu bereichern. Das waren auch die Absichten von Laban. Also Jakob hatte genug schlechte Erfahrungen mit Laban hinter sich. Laban hatte sich mehrfach als Trickser und Betrüger erwiesen. Und Jakob war überzeugt, sein Schwiegervater Laban hätte ihn sehr wahrscheinlich leer ausgehen lassen, wenn Gott nicht für ihn gewesen wäre. Gott hatte aber seine Mühsal, seine harte Arbeit gesehen. Gott hatte für ihn gesorgt. Ja, er hatte sogar, ich wiederhole mich hier, das Böse Labans in Gutes und den Betrug Labans in Reichtum verwandelt. seine Reaktion, Labans Reaktion, im ersten Gang sieht so aus, als ob, in Vers 43, als ob Laban sich hier noch rechtfertigen wollte. Er hatte die Sicht, dass doch alles ihm gehöre. Ich habe es schon mehrfach gesagt. Also alles das Eigentum seiner Sippe sei. Sinngemäß gab er Jakob hiermit zu verstehen, was willst du überhaupt? Aber dann scheint mir, dass er doch klein beigab und sich dem Angebot, sogar zu einem Angebot eines Friedensbundes entschloss. Wahrscheinlich beschlich ihn jetzt doch wieder die Furcht vor Gott, der ihm nach der Verfolgung und Begegnung mit Jakob entschieden entgegengetreten war. Ich komme zum Schluss. Wir können hier auch wieder eine Menge lernen aus Kapitel 31. Am Ende war es letztlich das souveräne Handeln Gottes, das den Ausschlag gibt. Es war sicherlich nicht, wenn überhaupt, der nur schwache Glaube Jakobs. Und wir können wirklich sagen, dass Jakob auch hier wieder in viele Dinge hineingestolpert ist oder viele Wege aufgrund eigensinniger Entscheidungen gegangen ist. Aber das hat ihm auch, wie gesagt, viel Mühsal und Not eingebracht. Man könnte sagen, er musste essen von der Frucht seines Weges und sich sättigen von seinen Ratschlägen. Sprüche 1,31. Doch am Ende hat Gott ihn siegreich durch alle Schwierigkeiten hindurchgebracht. Auch das zeigt wieder für uns, dass Gott sich zu seinen Kindern stellt und sie niemals fallen lässt, auch wenn er mal zeitweise ganz schön lange schweigt in unserem Leben oder trotz Fehltritten, trotz Versagen, trotz unserem Eigenwillen. Und ich möchte nochmal diese drei Punkte erwähnen auf dem Gliederungsblatt und die uns ans Herz legen, dass wir doch um die Einsicht in die Wege Gottes mit uns bitten. Und er hat wirklich die besten Wege, die besten Führungen für uns. Und dass wir wirklich ihm vertrauen und ablassen von unseren eigensinnigen Wegen. Dass wir erkennen auch, dass Geheimnisse voreinander wie ein dunkler Schatten auf unseren Ehebeziehungen liegen können und unter Umständen schlimme Folgen für uns haben können, für unser Zusammenleben, auch unsere Beziehung zu Gott. Und dass der Jesus uns doch ein Herz, das Herz eines Hirten schenken möge, dass wir wirklich dahin streben, aufeinander Acht zu haben. Das wünsche ich uns. Amen. Gebet noch. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Herr, wir preisen dich für alles, was wir hier lernen konnten, auch aus dem Leben Jakobs, Herr. Wir wollen auch jetzt wieder bitten, dass du doch an unseren Herzen weiterwirkst, dass wir uns die Dinge wohl überlegen, auch verschiedene geistliche Wahrheiten, dass du sie uns vor die Herzensaugen stellst und dass wir immer mehr dahin streben, wirklich dir zu gefallen, uns wirklich nach deinen Wegen zu richten, nach deinen Führungen zu suchen und uns auch wirklich da einzufügen in deine Wege. Schenke uns diese Gnade. Auch dass wir wirklich sensibel werden, hochsensibel werden, wirklich für alles, was böse ist, noch in unseren Herzen oder wo der Teufel, die Finsternis Anrechte haben an uns, wo vielleicht noch Sünde da ist oder irgendwelche Mühsal, Plage da ist, Geheimnisse da sind. Herr, mach du das offenbar, darum bitten wir dich herzlich. Und wir bitten dich auch für uns alle, dass du über uns wachst, dass du auch da die Ältesten benutzt, aber auch, dass wir alle mitwirken an der Stelle, dass wir mit aufeinander Acht haben, auch wenn jemand vielleicht in eine Sünde gefallen ist oder einen völlig falschen Weg geht oder auch vielleicht Mangel hat in irgendeiner Weise in seinem Leben. Und wir haben die Möglichkeit, diesem Mangel abzuhelfen. Hilf uns, dass wir da unser Herz nicht verschließen voreinander, sondern dass wir auf deine Wege auch in diesem Fall eingehen und wirklich für Abhilfe sorgen, wirklich dem Bruder, der Schwester helfen. Bitte dich, dass du auch diesen Tag weiter segnest, auch diese Woche. Wir legen dir alles in deine Hände. Bitte dich, dass du uns weiterführen möchtest. Amen.